Gibt es Leben auf der Venus? Einige neue Forschungsergebnisse scheinen ganz stark darauf hinzudeuten. Was steckt dahinter? Darüber reden wir jetzt hier mit Experten in Erstkontakt. Willkommen zurück, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid in dieser Sendung, in der wir über das potenziell wichtigste Thema reden, das auf die Menschheit zurollt. Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer meinen fabelhaften Co-Moderatoren Dirk Pohlmann.
Ja, leider nicht von der Venus, sondern immer noch aus Berlin. Aber das wird sich ja demnächst ändern, wie wir jetzt gleich hören werden.
Genau. Und es gibt auch noch ganz neu im Bunde Alexander Janic. Und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich über so ein wichtiges Thema hier sprechen darf mit euch.
Und Alexander ist nicht irgendjemand, sondern Alexander ist Astrobiologe von der TU München und er hat auch ein Buch verfasst über Astrobiologie, das wir hier sehen können. Die Suche nach außerirdischem Leben im Wissenschaftsverlag Springer. Hat nichts mit dem Springer Verlag zu tun, mit dem
Naja, jeder in der Wissenschaft, der schon mal ein Buch davon in der Hand gehabt hat, weiß, dass das nicht der gleiche Verlag ist.
Absolut. Die Frage kommt immer wieder, ja.
Genau. Und du hast ja also auch, das ist eins deiner Bücher, du hast Biowissenschaften, Astrophysik studiert und bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München, also sozusagen beschäftigst dich schon lange Zeit mit Astrobiologie und wir haben dich kennengelernt auf den Tagen der Raumfahrt in Neubrandenburg. Korrekt. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Also Jungs, das ist ja äußerst spannend, was da gerade passiert, muss man sagen. Leben auf der Venus, das ist die große Frage. Da ist etwas Neues entdeckt worden und die Royal Astronomical Society hat darüber berichtet. Vielleicht, Alex, willst du uns erstmal kurz auf den Stand bringen, um was es hier geht?
Ja, gerne. Es wurde ja im Vorhinein schon groß angekündigt und auch ein bisschen geleakt davor von einigen Journalisten, die sich nicht ganz an die Regeln gehalten haben. Also im Allgemeinen kann man einfach sagen, dass auf der Venus eine potenzielle Biosignatur gefunden wurde. Mit einer Biosignatur meinen wir in der Astrobiologie ein Signal, das darauf hindeutet, dass biologische Aktivität auf einem Himmelskörper vorhanden ist. Es gibt mehrere Arten von Biosignaturen. Es gibt offensichtliche Biosignaturen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Alien die Erde anschauen würde, dann würde er ziemlich schnell feststellen, okay, da gibt es eine sehr auffällige grüne Pigmentierung. Ja, das wäre eine eindeutige Oberflächensignatur, die auf Waldökosysteme hindeuten kann. Bei der Venus muss man sich einer anderen Technik bedienen, was daran liegt, dass die Venus natürlich völlig oder nicht direkt einsehbar ist. Die Oberfläche ist nicht sichtbar. Genauso wie beim Saturnmond Titan. Das sind übrigens die einzigen zwei Körper im Sonnensystem, bei denen man die Oberfläche nicht sehen kann. Und man bedient sich dann dort einer sogenannten atmosphärischen Biosignatur. Man versucht also ein Gas zu identifizieren in der Atmosphäre, das am besten damit zu erklären ist, dass es von einem biologischen Stoffwechsel stammt. Ja? Und es ist eben gerade veröffentlicht worden, dass Phosphan ist eine solche potenzielle Biosignatur. Gut, im Englischen, wir sagen immer Phosphin, ja, also da gibt es verschiedene Begriffsdeutungen. Es ist Monophosphan, es ist pH3, es ist einfach ein Phosphor-Kohlenwasserstoff, der auf der Erde vor allem dann entsteht, wenn Mikroorganismen in ja, sauerstofffreien Umgebungen und in phosphatreichen Umgebungen Stoffwechsel betreiben. Dann entsteht es in größerer Konzentration und auf der Erde sind diese Mikroorganismen fast die primären Produzenten dieses Stoffs. Man kann es auch synthetisch herstellen, aber der größte Pool davon kommt von Mikroorganismen aus Sümpfen, aus irgendwelchen sauerstofffreien Umgebungen. Und das hat man jetzt dort gefunden. Es ist ein sehr instabiles Gas in dieser Form. Es kann auch übrigens, wenn man es mischt, kann ich aus dem Labor bestätigen, es kann sehr stark stinken, wenn man es mit anderen Gemischen vermischt. Aber dort ist es wohl als Monophosphan da. Das dürfte ziemlich neutral riechen. Man hat es dort gefunden. Und die Konzentration ist interessant. Es sind ungefähr 20 ppb, sagen wir, also Parts per Billion. Das ist absolut gesehen nicht sehr viel, aber es ist zumindest so viel, dass man es mit heutigem Kenntnisstand geochemisch und photochemisch nicht ganz erklären kann. Es herrscht also die Frage vor, woher kommt der ganze Rest, den wir nicht erklären können? Ist es eine unbekannte Chemie? Ist es eine unbekannte Biologie? Was auch immer. Das ist gerade die spannende Frage.
Okay, also das ist sozusagen das Gas, was die Bakterien dort ausfurzen.
Ja, man könnte, es sind einfach Stoffwechselprodukte. Es muss kein Furz sein, aber ja, man könnte es so zusammenfassen.
Dirk, was hast du gestern gedacht, als du diese Nachricht gehört hast?
Ja, ich war ja vorgeglüht quasi durch deine Warnung, dass da etwas kommt. Ich habe mich erinnert an meine RBB-Doku Suche nach Leben auf dem Mars, die ich 2016 gemacht habe, die mich damals beim Dreh extrem fasziniert hat. Wir waren im Geoforschungszentrum Potsdam und haben dort die Forscher dabei gefilmt, wie sie sich mit zwei Bakterien beschäftigen, die auch anaerob sind, also die bei Kontakt mit Sauerstoff sterben, die im Erdmantel der Erde leben. 50% der Biomasse der Erde sind in Tiefen bis, also in der Erdkruste, nicht obendrauf, sondern drin, in Tiefen bis ungefähr 3 Kilometer kommt das vor. Also eine große Menge, was mir gar nicht klar war. Und zwei dieser Bakterien, die dort kuschelig in einem Kühlschrank bei minus 30 Grad aufbewahrt wurden, würden super gerne auf dem Mars existieren und könnten das auch. Die würden da nicht überleben. Die würden also die ganze Zeit Party machen, weil es ihnen so gut geht. Das war sehr faszinierend, dass wir also auf der Erde Bakterien haben, die auf dem Mars überleben könnten. Wir haben damals gezeigt, gibt's auch schöne Animationen von der NASA, dass der Mars ja mal genauso aussah wie die Erde. Also mit Ozean bedeckt war, also bis sozusagen in den ersten 500 Millionen Jahren. Der Mars hat keine Atmosphäre, also keine dichte Atmosphäre. Er hat eine Atmosphäre, die also fast nur aus CO2 besteht. Es ist also auf der auf der Marsoberfläche wird es keine geben. Aber daran musste ich denken. Und wir hatten uns in dem Zusammenhang auch mit den Forschern unterhalten, wo denn noch im Universum Leben möglich wäre. Und das war auch faszinierend, weil als ich jung war, also ich sage ja immer, das sind die Zeiten, wo langhalsige Tiere Baumfarne gefressen haben im Hintergrund, schon eine Weile her, ja. Aber da war es absolut außerhalb der Vorstellungswelt, dass in unserem Sonnensystem irgendwo irgendwas mit Leben sein könnte. Ich rede hier nicht von vierfüßigen Objekten oder kleinen grünen Männchen, sondern einfach Bakterien. Das war vollkommen undenkbar. Es waren gerade die Voyager-Bilder. Man sah, der Mars ist wüst und leer. Die Sonne ist viel zu heiß. Das hat man dann in der Oberstufe irgendwie in Chemie oder in Physik hat man das gelernt. Also mit 500 Grad und da schmilzt das Tinnen und so weiter. Und auf einmal hört man jetzt Biosignatur und das ist eben, ich hatte das vorher schon mal gehört, dass man annahm in der Atmosphäre, in den Wolken, die ja auch dann sehr dicht sind und es sind starke Konvektionen, das kann ich mir als Flieger jetzt sehr gut vorstellen, wie so etwas möglich ist. Das ist ja auch auf der Erde so, dass Bakterien an den unmöglichsten Orten vorkommen. Also das war ja, wir haben ja mal so ein kleines oder ein längeres Interview gemacht, dass das Leben findet einen Weg, also egal wo, ob das in Abwässern von sozusagen in Kernkraftwerken im Kühlwasser ist oder kochenden Geysirflüssigkeiten, überall gibt es Bakterien. Also das ist unglaublich, wenn man das sieht, man kriegt Ehrfurcht davor, ja, und jetzt eben Venus, aber das hätte ich am wenigsten erwartet. Ich habe dann gedacht, wenn auf der Venus, dann doch auch gleich auf dem Mars wahrscheinlich, dann sollten wir doch mal ein bisschen bohren, das macht die Sache wahrscheinlicher. Aber da haben wir jetzt ja einen Spezialisten, der meine Fußgängerirrtümer aufklären kann.
Ja, mich würde mal interessieren, Alex, die Venus ist ja unser Nachbarplanet, bislang hat man immer nur in den Weiten des Universums nach Exoplaneten gesucht. Also Exoplaneten sind Planeten, die nicht in unserem Sonnensystem sind. Und jetzt ausgerechnet das, Lebenssignaturen auf unserem Nachbarplaneten. Was bedeutet das auch überhaupt für die Wahrscheinlichkeit von Leben im Universum an sich?
Nun, es ist so, wir haben ja zurzeit das eindeutige Problem, wenn wir über Leben im Universum nachdenken, sind wir auf die Erde beschränkt. Das ist unser einziges bekanntes Referenzsystem. Das heißt, wir haben ein N von 1. Im Sonnensystem ergibt sich die Chance, dass wir eben direkt hinfliegen können und eben Lebewesen ja entdecken können, was dann eben dieses Problem lösen würde. Wenn wir feststellen, dass es auf der Venus, auf dem Mars oder auf anderen Himmelskörpern im Sonnensystem Leben gibt, dann können wir ziemlich sicher sein, dass es anderswo auch entsteht das eben nichts extrem Unwahrscheinliches ist. Aber dazu müssten wir dieses Leben erstmal finden. Diese Biosignaturen auf der Venus muss man natürlich schauen, man muss es natürlich auch ein bisschen vorsichtig interpretieren und nicht zu überstürzen, wie es doch viele Medien jetzt vorgestern und gestern gemacht haben. Ja.
Was meinst du damit? Also ist das jetzt nun ein Hinweis auf Leben in der Venus-Atmosphäre oder nicht?
Gut, also Sonnen geben ja eigentlich eine ganz klare Stellungnahme ab in ihrem Paper. Sie schreiben, dass sie nicht davon ausgehen, dass es von Lebewesen publiziert oder zumindest es nicht als sehr wahrscheinlich erachten. Der Grund hierfür ist folgender. Wir haben in der Astrobiologie zwei grundsätzliche und sehr elementare Probleme, fast immer. Und das sind die sogenannten, also es sind beides statistische Fehlschlüsse, das sind die sogenannten falsch-positiven Ergebnisse und falsch-negative Ergebnisse. Falsch-positiv bedeutet, dass Sie ein Signal entdecken, egal was für eine Form, und Sie meinen, oh, das könnte biologisch sein, obwohl es in Wirklichkeit durch unbekannte chemische Reaktionsnetzwerke, durch irgendwelche Vulkanmechanismen, durch Blitzentladungen, durch Meteoriteneinschläge entstehen kann. Ja. Das heißt, dieses Problem hat man immer, dass man diesen Restzweifel hat. Die Autoren gehen in der Studie zwar so weit, dass sie all diese anderen Annahmen auch berechnen und sie kommen zu dem Schluss, dass die Konzentration des Phosphans nicht ausreichend oder zu hoch ist, sagen wir es so, zu hoch ist, um durch geochemische Prozesse erklärt zu werden. Aber sie schreiben auch, dass das bedeuten könnte, dass es eben unbekannte chemische Effekte auf der Venus geben könnte und nicht unbedingt unbekannte Biologie. Ja? Mhm. Vielleicht noch für die Zuhörer interessant, es gibt auch genau das Gegenteil davon, das sind die sogenannten falsch-negativen Ergebnisse, auch das könnten wir auf der Venus haben. Falsch-negativ bedeutet, dass Sie sich zum Beispiel ein Gas anschauen und es für absolut langweilig halten, also wenn Sie jetzt auf die Venus schauen würden, könnten Sie sagen, oh, da ist so viel CO2, das hat doch nichts mit dem Leben zu tun, obwohl vielleicht in Wirklichkeit Lebewesen dort sind, die CO2 produzieren auf irgendeine Art und Weise. Also sie würden ein Gas als langweilig empfinden, obwohl es tatsächlich das elementare Signal wäre. Also wenn wir jetzt Phosphan versuchen, geochemisch zu erklären, könnten wir wieder ein falsch-negativ begehen, indem wir dann wieder Mikroorganismen übersehen könnten, die es tatsächlich gibt. Also aber das sind statistische Fehlschlüsse, die ergeben sich in der Astrobiologie immer, weil die Astrobiologie nun mal eine Disziplin ist, die Remote Sensing betreibt. Remote Sensing heißt aus der Ferne erkunden. Und sie können so nur indirekte Hinweise bekommen. Aber wie gesagt, das Sonnensystem bietet im Gegensatz zu den Exoplaneten die Chance, dass wir bei genügend Indizien, und das ist ein starkes Indiz, finde ich, hingehen, mit einem Ballon Proben sammeln und bestenfalls sogar zurückschicken in einer Sample Return Mission zum Beispiel. Ja.
Wobei es ja in dem Fall nicht möglich wäre, dort einen Lander hinzuschicken, der dort landet, weil der würde schmelzen.
Ja, gut, es wurde ja versucht. Es ist ja auch schon geglückt, aber wie du ganz richtig sagst, nach ein paar Stunden ist da Sense. Ja, die Russen haben es ja, ich glaube, in den 70ern und 80ern geschafft. Aber sind auch oft gescheitert, muss man auch dazu sagen. Also nur zwei Versuche sind, glaube ich, geglückt, wenn ich mich recht erinnere. Und in beiden Situationen konnten die Sonden nur sehr kurze Datensätze schicken, weil es einfach zu extrem ist, zu extrem.
Mhm. Wobei die Oberfläche ist jetzt, aber das wäre auch noch eine Frage, wie interessant ist die Oberfläche? Das erste ist ja, diese Sachen sind in der Atmosphäre, aber ich habe jetzt, also bei mir entsteht automatisch eine theoretische Frage, weil man es ja nur mit Stoffwechselprodukten zu tun hat, die man jetzt quasi, sag ich mal, auf die Entfernung, also vermittelt optisch messen kann, ja, also wo man irgendwelche aus der Ferne Messungen durchführt. Gäbe es denn überhaupt etwas in diese Richtung, was ein sicheres Indiz wäre? Also wir müssen doch eigentlich, oder müssen wir davon ausgehen, dass jede Messung keine absolute Sicherheit für Leben darstellt, sondern es immer noch eine andere Möglichkeit gibt. Also wir müssen doch eigentlich vorsichtig sein, egal was wir dort sehen. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch so, das heißt, bevor jetzt ein Wissenschaftler sagt, wir haben Indizien für Leben auf dem Mars, das ist ja eine sehr umfangreiche und große Behauptung, will man eben auch große Beweise dafür haben. Man wird also auf jeden Fall vorsichtig sein, bevor man so etwas behauptet, um nicht in eine Falschbehauptung reinzugehen. Aber gäbe es denn etwas, wo man sagen würde, eindeutig, das ist eine Biosignatur für Leben?
Wenn wir es mit Remote Sensing zu tun haben, also aus der Ferne zu erkunden, gibt es nur eine eindeutige Biosignatur, die wir bei der Venus vergessen können, und das sind Radiosignale einer Intelligenz. Mhm. Das wäre ein eindeutiges Signal, das da.
Die wir als intelligent erkennen, die wir richtig als solche.
Das genau. Wenn Sie aber jetzt Stoffwechselprodukte entdecken wollen, Sie haben, wie gesagt, immer das Problem, dass es ein falsch positives Ergebnis sein könnte. Mhm. Als Astrobiologen haben wir letztendlich das Ziel, hinzureisen mit maschinellen Objekten, mit irgendwelchen robotergestützten Methoden, Proben einzufangen und bestenfalls in einem Mikroskop direkt Viren zu sehen oder Zellen, irgendwelche biologischen Produkte. Das wäre ein eindeutiger Hinweis. Alles andere können Sie mit Remote Sensing vergessen. Es gibt natürlich Gase, die statistisch, das nennt man die bayesianische Astrobiologie, wo sich dann Statistiker damit beschäftigen, welche Gase extrem wahrscheinlich sind, welche thermodynamischen Ungleichgewichte herrschen. Nichtsdestotrotz bleibt da immer dieser Restzweifel, dass wir die Chemie auf einem anderen Planeten, die Photochemie oder die Geochemie, einfach noch nicht ganz kennen. Man muss auch dazu sagen, wir wissen noch nicht ganz so viel über die Venusatmosphäre. Wir kennen schon die Bestandteile. Wir können aber nicht sehr genau beziffern, wie viele Blitzentladungen gibt es dort wirklich, wie imposant war das Vulkangeschehen in der Vergangenheit, wie interagiert die Strahlung auf der Venus ohne Magnetfeld übrigens. Ja, das ist ja auch, das sind alles Fragen, die teilweise beantwortet sind, aber in großen Teilen einfach noch unbeantwortet sind. Und das ist natürlich ein Schlupfloch für alle möglichen Fragen.
Aber ich muss jetzt mal die Frage stellen, Alex ist jetzt gerade weg, da ist er wieder. Ich muss mal die Frage stellen, also aus deiner Sicht, Alex, ist Leben im Universum eher die Ausnahme oder eher die Regel, deiner Meinung nach?
Soll er was sagen?
Gut, als Wissenschaftler muss ich oder bin ich eigentlich fast schon dazu verpflichtet, diese Frage agnostisch zu beantworten. Das heißt, ich weiß es nicht, weil ich nicht genug Datensätze habe. Natürlich ist mein intuitives Bauchgefühl, dass wir nicht alleine in diesem Universum sind. Ich glaube auch, es liegt nicht mehr im Trend, dass man den Menschen als Mittelpunkt des Universums sieht. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Nichtsdestotrotz muss man erkennen, dass es hier eine statistische Schwierigkeit sind. Wir können keine Daten extrapolieren, weil wir nur diesen einen Referenzkörper haben. Wenn ich mit Laien spreche, bemühe ich mich hier immer um so zwei Szenarien. Ja, das ist eigentlich die Grundfrage. Stellen Sie sich vor, Sie haben auf der einen Seite einen Flugzeugabsturz. Ja? Das ist relativ selten. Es müssen viele Konstellationen eintreffen, dass sowas passiert. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, werden wir 2 bis 3 Mal im Jahr mit dieser tragischen konfrontiert, dass ein Flugzeug mit Passagieren abstürzt. Es ist selten, aber es passiert in der Spanne eines menschlichen Lebens oft genug, als dass man davon erfährt. Das zweite Szenario ist jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber hören Sie sich mal an. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Gorilla, der irgendwo in Zentralafrika ist, der schleicht sich durch den Dschungel nach Westafrika, wird nicht bemerkt und findet dort nachts ein Frachtschiff vor, ja, das nicht bewacht ist. Er klettert rein, da sind überall Obstreste und so weiter. Er kann sich davon ernähren. Das Schiff legt ab und fährt bis nach Hamburg. Dort ist es wieder Nacht. Der Gorilla steigt aus, läuft ein paar Straßen weiter, klopft bei dir ans Fenster, macht die Scheiben kaputt und tötet dich in deiner Wohnung. Ja? Dieser Prozess, dieses Ereignis ist so verdammt unwahrscheinlich, das wird vermutlich niemals passieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt keine physikalischen Gesetze, die dieses Vorgehen verbieten. Ja? Trotzdem dürfen wir uns sicher sein und auch unsere Enkel und alle, dass wir vermutlich deswegen nicht sterben werden. Ja, selbst wenn es 15 Milliarden Erden im Universum gäbe, würde dieser Prozess so gut wie nie oder vielleicht sogar nie eintreten. Als Astrobiologe muss man sich also fragen, ist die Entstehung des Lebens ein Prozess wie ein Flugzeugabsturz? Selten, aber in Anbetracht vieler Planeten zwangsläufig irgendwann, dass es sich zwangsläufig irgendwann etabliert? Oder ist es so selten, dass es vielleicht nur alle 10 Milliarden Jahre alle 20 Milliarden Jahre einmal passiert? Das können wir heute evidenzbasiert einfach nicht nachweisen. Um dieser Frage nachzugehen, müssten wir entweder außerirdisches Leben finden im Sonnensystem. Dann könnten wir sagen, wenn es mehrmals unabhängig im Sonnensystem entstanden ist, auf Enceladus, Europa, Titan, egal wo, dann wäre anzunehmen, dass es doch dass das Prinzip der Mittelmäßigkeit gilt, also dass es ein sehr häufiger Prozess ist. Ja. Man könnte auch den Weg bestreiten, versuchen, selbst Leben herzustellen, synthetisches Leben, maschinelles Leben. Dann könnte man auch sagen, okay, es gibt wohl verschiedene Varianten für Leben. Das wäre auch eine Möglichkeit, um diese Frage irgendwie zu lösen. Aber noch liegt einfach der Schleier der Isolation, sage ich mal, über uns. Wir haben noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Mikroben im All. Ja, wir können die Frage nur agnostisch beantworten als Wissenschaftler. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich das Bauchgefühl, dass wir nicht alleine sind.
Bleiben wir doch mal bei den Konkreten, also jetzt detektivisch. Ich habe jetzt Indizien, wir haben Indizien, dass auf der Venus was sein könnte. Und das eigentlich noch besser als auf dem Mars, wo man Methan gemessen hat. Und das ist schon eine Reihe von Ergebnissen, wo man große Hoffnung hatte. Man hatte große Mengen von Methan, dann stellt man fest, das ist so eine Bubble. Man weiß, auch wenn man Methan hätte jetzt konstant, wüsste man nicht, ist das aus vulkanischen Prozessen oder ist es ein Stoffwechselprodukt. Da ist die Venus doch jetzt eigentlich der Ort, wo man, wenn es eine Entscheidung zu treffen gäbe, wo man hinfliegt und guckt, ist das doch jetzt der Zielort. Das ist doch der Ort, wo man hin müsste und gucken. Und die zweite Frage, wie ist es denn überhaupt mit der Planetenentwicklung? Also für mich war überraschend, dass der Mars so ähnlich aussah wie die Erde, mit Ozeanen bedeckt. Wie ist das auf der Venus gewesen? Sah die auch mal anders aus?
Gut, es ist so, man sagt nicht umsonst, dass die Venus der Zwillingsplanet der Erde ist. Es ist zwar mittlerweile ein sehr hässlicher Zwilling geworden, ein sehr teuflischer Zwilling, aber du hast völlig recht. Man nimmt heute an, und das kann man in Modellen gut auch nachbilden, dass die drei Planeten, die Gesteinsplaneten, Mars, Venus und Jupiter, zur Anfangszeit ähnliche Ausgangsbedingungen hatten in der Planetenentstehung, also eine Atmosphäre. Wenn wir uns die drei Planeten vor uns vorstellen, dann hat der Mars auf den ersten Blick schon offensichtlich einen gewaltigen Unterschied, der sehr wichtig ist. Und zwar ist er deutlich kleiner und auch masseärmer als die Erde und die Venus. Die Venus ist ja ungefähr so schwer wie die Erde. Und genau deshalb schafft sie es ja auch, eine Atmosphäre an sich zu halten. Der Mars, dem ist das nicht gelungen. Der hat aufgrund seiner geringen Gravitationskraft seine Atmosphäre in den Weltraum verloren. Man nennt das Atmospheric Escape, dass sich also einfach eine Atmosphäre mit der Zeit in den Weltraum verflüchtigt. Das ist übrigens auch auf der Erde der Fall. Auf der Erde verlieren wir ungefähr jedes Jahr, wenn ich die Zahlen recht in Erinnerung habe, 100 bis 300 Tonnen Wasserstoff an den Weltraum. Das ist vernachlässigbar auf der Erde. Auf dem Mars war das aber eine Menge, die über zumindest in den ersten Milliarden Jahren dazu geführt hat, dass sich die Atmosphäre verflüchtigt hat. Ja? Und deshalb ist der Mars eben dieser Planet, den wir heute sehen, eine absolute Kältewüste, ungeschützt, kein Magnetfeld. Bei der Venus, wie gesagt, ist die Masse ausreichend gewesen. Hier hat es gereicht, die Atmosphäre zu halten. Es kam dann aber bei der Venus genau der entgegengesetzte Fall, auch sehr schlimm. Es gab zu viel Gas, zu viel vulkanische Aktivität. Der Klimawandel, der Treibhauseffekt war dann einfach zu stark irgendwann. Die Frage ist jetzt, wann ist das genau geschehen? Es gibt eben Hinweise, dass die Venus, oder was heißt Hinweise? Es sind Modellrechnungen, die in allen Szenarien zeigen, dass die Venus deutlich länger habitabel war als der Mars. Ja, man spricht bis zu 3 Milliarden Jahre lang, 3 Milliarden Jahre flüssige Wasservorräte auf der Oberfläche der Venus. Bei Mars sprechen wir von 500 bis 750 Millionen Jahre Maximum. Das sind natürlich gewaltige Zeitspannen, also sehr große Unterschiede für die Entwicklung des Lebens und für die Evolution des Lebens, falls es schon da gewesen sein sollte. Ne? Also kurz gefasst, wenn man die Geschichte des Sonnensystems zusammenfassen will, der Gesteinsplaneten, das, was der Mars zu wenig hat, hat die Venus einfach irgendwann zu viel gehabt. Auf dem Mars würde man sich einen Klimawandel wünschen. Auf der Erde hoffen wir, dass es so bald nicht passiert. Mal schauen, ob das klappt mit unseren Aktivitäten. Und auf der Venus ist es bereits passiert. Es wurde immer heißer durch das CO2 hauptsächlich. Der Teufelskreislauf war dann, dass das Wasser angefangen hat zu verdunsten. Und Wasserdampf ist nun mal in seiner Masse das wichtigste und das schädlichste Treibhausgas auch auf der Erde. Ja, und das war einfach ein Galoppeffekt. Und aus dem ist die Venus nicht mehr rausgekommen. Die Idee ist nun, dass das Leben, das damals vorhanden war, vielleicht, es irgendwie geschafft hat, über Jahrmillionen während dieses Prozesses in die Atmosphäre zu migrieren. Ja, also gewisse bakterielle Ökosysteme. Auch auf der Erde haben wir das. Also wir haben bis zur Stratosphäre haben wir Ökosysteme über unseren Köpfen. Mhm. Es gibt sogar, das ist vielleicht für viele interessant, kann man gerne googeln, es gibt die Tanpopo-Mission der Japaner. Die versuchen, in der unteren Erdumlaufbahn tatsächlich noch Lebensspuren von irgendwelchen Sporen nachzuweisen. Ob das klappt, wird sich zeigen. Aber es zeigt, wir haben Ökosysteme über uns. Und die Frage ist halt nur, ob der Venus, die Atmosphäre ist dort natürlich anders beschaffen. Sie ist extremst trocken, also es ist fast kein Wasserdampf vorhanden. Und hinzu kommt die Schwefelsäure. Also es ist saurer als jede Autobatterie, die Sie sich vorstellen können. Ja. Mhm. Und irdisches Leben dort sich ja vorzustellen, es müsste wirklich sehr extremophiles Leben sein. Andererseits hatte das Leben, falls es das gab, Jahrmillionen zur adaptiven Anpassung. Man könnte sich also streiten, ob die Evolution von Lebewesen wirklich kreativ genug ist, um eine solche Herausforderung zu meistern.
Gut. Die Venus ist schon seit längerem im Fadenkreuz der Astrobiologen und ist schon länger eigentlich verdächtig, dass sich dort möglicherweise Leben entwickelt hat. Und welche früheren Hinweise es darauf gibt, darüber habe ich gesprochen mit einem weiteren Experten, mit dem Wissenschaftsautor Sven Pieper. Und ich würde vorschlagen, da gucken wir mal kurz rein. Bitteschön. Leben auf der Venus, ist das wirklich eine so neue Idee? Dazu rede ich jetzt mit dem Sachbuchautor und langjährigen Mitarbeiter in der deutschen Raumfahrt, Sven Pieper. Herzlich willkommen.
Hallo Robert.
Du hast ja zwei Bücher geschrieben, die auch im Wissenschaftsverlag veröffentlicht wurden. Eines über die Zukunft der Raumfahrt und eines über Exoplaneten. Und du hast dich lange auseinandergesetzt auch mit möglichem Leben in unserem eigenen Sonnensystem. Was ist dir durch den Kopf geschossen, als du heute diese Nachricht gehört hast?
Ich war wirklich positiv überrascht. Die Diskussion, dass es Leben in der oberen Atmosphäre der Venus geben könnte, das ist keine neue Diskussion. Bereits Carl Sagan hatte 1967 hierzu publiziert und seine Vorstellungen publik gemacht. Aber bis zum Jahr 2002 fehlte uns dafür jeglicher Beweis. 2002 war dann der deutsche Wissenschaftler Dirk Schulze-Markuch, der damals in den USA geforscht hat, ist an die Öffentlichkeit gegangen. Er und sein Team hatten halt die Daten der sowjetischen Venera-Sonden ausgewertet und der amerikanischen Pioneer-Sonden ausgewertet, die zur Venus geflogen sind und ist dabei auf einige Rätsel gestoßen. So hat er zum Beispiel eine erhöhte Konzentration an Kohlenwasserstoffen festgestellt. Er hat halt Carbonylsulfid-Vorkommen entdeckt und ich sag mal gerade diese Carbonylsulfid-Vorkommen ist ein wichtiger Indikator auf Leben, weil es gibt eigentlich nur vulkanische und biologische Prozesse, um diese Stoffe herzustellen. Und solche Sachen brauchen auch einen Katalysator und die besten Katalysatoren auf der Erde sind halt Mikroben. Und deswegen war das schon ein starker Indiz, dass es durchaus Leben in, ich sag mal, 50 bis 60 Kilometern Höhe der Venus geben könnte. Dort herrschen halt nicht so extreme Bedingungen wie auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche herrschen Temperaturen von 460 Grad Celsius, aber in der oberen Atmosphäre herrschen nur noch Temperaturen von 70 Grad Celsius. Und auch dort gibt es die höchste Konzentration an Wassertropfen, so dass es durchaus möglich ist, dass es dort eine lebensfreundliche Zone in 50 bis 60 Kilometer Höhe gibt.
Also diese traditionelle Definition der habitablen Zone, dass es so und so weit vom Zentralgestirn weg sein muss, damit das Wasser gerade in diesem Bereich ist, wo es weder gefriert noch verdampft. Diese Definition gilt auf der Venus, muss man eigentlich abstufungsweise betrachten, je nachdem in welcher Höhe in der Atmosphäre.
Ja, auf der Venus ist es definitiv so. Ich sag mal, auf der Oberfläche ist das dennoch ein guter Indikator, ob ein Planet in der lebensfreundlichen Zone ist oder nicht. Die Venus ist gerade am Rande der lebensfreundlichen Zone. Also die Erde ist klar drin, auch der Mars ist eher am Rande. Aber es ist schon mal ein guter Indikator. Also bei Exoplaneten ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn wir einen Planeten finden, der in dieser habitablen Zone drin ist, für eine erste Einschätzung, ob Leben, so wie wir es kennen, möglich ist oder nicht. Auf der Venus ist das wirklich ein Spezialfall, weil die Venus ist ein Planet der Extreme. Und dort gibt es so viele Sachen, die wir nicht für möglich gehalten hätten, die wir eigentlich erst in den letzten Jahren erforscht haben. die Venus hat unser Wissen mehr als einmal revolutioniert. Und es scheint diesmal wieder so der Fall zu sein.
So, also es handelt sich aber um mikrobielles Leben, ne? Also das sind keine Vögel, die dort rumfliegen oder sowas.
Nein, es handelt sich, wenn überhaupt, um extremophiles Leben. Extremophile sind halt Mikroben, die extrem Bedingungen trotzen können. Ich sag mal, Bakterien könnten 95 Grad nicht überleben und Extremophile könnten halt noch weit darüber hinaus, also der Rekordhalter ist das Strain 121, was sich selbst noch bei 120 Grad Celsius teilen kann und selbst kurzfristig 130 Grad Celsius überlebt. Also es wird dieses extremophile Leben, wenn überhaupt, sein, was sowohl hohe Temperaturen abhaben kann, als auch die säurehaltige Atmosphäre der Venus überlebt.
Nun ist das ja schon der nächste große Beweis oder Anzeichen dafür, dass dort wirklich Leben existiert. Wie wird man dem denn in Zukunft zu Leibe rücken? Wie wird man das versuchen zu erforschen?
2014 hatte die NASA ein interessantes Konzept davor vorgestellt, das sogenannte HAVOC-Konzept. Dort gibt es im Internet zahlreiche Bilder und auch ein paar Videos, wie die NASA sich das vorstellt. Also man würde mit Raumsonden zur Venus hinfliegen und diese Raumsonden würden in den oberen Atmosphärenschichten der Venus Ballone freisetzen. Und mit diesen Ballonen würde man halt die lebensfreundlichen Bedingungen, die dort herrschen, für längere Zeit analysieren können, um auch den definitiven Beweis erbringen zu können, dass es außerirdisches Leben auf der Venus gibt.
Und hier sehen wir auch mal gerade ein Video, das 2014 schon von der NASA veröffentlicht wurde, mit den Apparaten, die da also in die Atmosphäre der Venus eingebracht werden sollen. Da pustet sich dann ein kleiner Zeppelin-Ballon auf und die fliegen dann damit durch die Atmosphäre. Es ist aber wohl nicht damit zu rechnen, dass die dann jemals wieder zurückkommen. Das heißt, die Ergebnisse werden, denke ich mal, dann rübergefunkt zur Erde, ne?
Vermutlich ja. Also man wird jetzt nicht zunächst bemannt zu Venus starten, auch wenn das durchaus ein Thema für die Zukunft ist, dass man die oberen Atmosphärenschichten der Venus auch kolonisieren könnte. Aber um den definitiven Beweis zu erbringen, wird man halt Robotermissionen erstmal losschicken.
So, wie würde diese ganze Frage, ob jetzt nun der definitive Beweis von Leben in unserem Sonnensystem erbracht ist, die Diskussion auf der Erde verändern?
Es würde auf jeden Fall zeigen, dass wir nicht einzigartig sind. Es würde zeigen, dass Leben im Universum wahrscheinlich wesentlich häufiger vorkommt, als es lange Zeit für möglich gehalten worden ist. Weil wenn selbst in einem Sonnensystem auf der Erde definitiv Leben entstanden ist, auf der Venus möglicherweise Leben entstanden ist und dann noch mit dem Mars unterirdisches Leben existieren könnte, wenn noch auf dem Jupitermond Europa Leben existieren könnte, das wären schon in einem Sonnensystem, an vier Orten könnte es Leben geben. Und das wäre natürlich ein extrem starker Indikator, dass Leben im Universum weit, weit mehr verbreitet ist, als es lange Zeit für möglich gehalten ist. Also alleine unsere Galaxie, die Milchstraße, hat über 100 Milliarden Sterne. Es gibt wahrscheinlich Milliarden, wenn nicht Hunderte von Milliarden von Planeten. Und meine persönliche Meinung ist, es wimmelt von Leben im Universum.
Also vielen Dank, Sven Pieper. Und an der Stelle muss man ja schon sagen, also es sieht so aus, als würde demnächst wohl die eine oder andere Mission zur Venus unternommen werden müssen. Oder wie seht ihr das, Dirk? Was sagst du?
Ja, ich finde, das ist jetzt von dem, was ich gehört habe, das ist jetzt doch die heißeste Fährte, die wir überhaupt haben. Und ich würde sagen, das Interessanteste unter Raumfahrtgesichtspunkten, was ich mir vorstellen kann, wäre zur Venus mit irgendeinem Raumkörper, der nicht nur Ergebnisse sendet, sondern eine Probe wieder mit zurückbringt. Das ist für mich sogar interessanter als jetzt die Mars-Geschichten. Also es hat sich verschoben dadurch, ja. Also auch mit dem Kenntnis, die ich vorher nicht hatte über die Geschichte der Venus, wäre ja sogar sozusagen ein Venus-Lander, der natürlich das Problem hat, dass er 500 Grad am Boden und eine Dichte, die sozusagen alles platt macht, aushalten müsste. Aber das wäre für mich noch eine Frage an den Experten. Ist das jetzt, also eigentlich ist das doch jetzt die heiße Angelegenheit, die Spur, der man folgen müsste, oder?
Ich sehe das ähnlich. Die Venus ist einfach ein unterschätzter Planet. Da kann man nichts drum herum reden. Sie wurde vernachlässigt, nicht zuletzt, weil halt einfach auch gewisse Privatleute wie Elon Musk sehr medienstark mit dem Mars aufgetreten sind. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, die Venus, auch aus praktischer Sicht, ist im Mittel näher an der Erde als der Mars. Also man würde sich sogar Treibstoffkosten sparen. Wie man jetzt einen Ballon dort aussetzen müsste, das müsste man tatsächlich eher die Raumfahrtingenieure fragen. Es ist technisch bestimmt möglich. Es wurde ja auch schon in kleinen Versuchen gemacht. Die Russen bemühen sich ja darum auch schon länger. Sie wollen ja oder haben schon öfter ihre Mission Venera D angekündigt. Die haben ja so eine Tradition. Die Russen und die Venus, das ist ja so ein Liebespakt irgendwie. Und man kann, also ich kann nur hoffen, dass die da ein bisschen angreifen. Nicht nur die Russen übrigens, auch die Chinesen und die Inder sind da auch mittlerweile vorn dabei. Also die Situation hat sich in den letzten 20 Jahren schon geändert. Und ich glaube, dass dieser Fund und weitere Funde, die ja jetzt auch folgen, es wird ja weiter spektroskopisch untersucht, was jetzt auf der Venus noch gibt, dass das durchaus eine neue Venuswelle auslösen wird. Man dürfte jetzt aber nicht, glaube ich, den Fehler machen, den Mars zu vernachlässigen. Man müsste, wenn es die entsprechenden Gelder gibt, beides vorantreiben, finde ich. Aber ja, auch ich finde die Venus tatsächlich ein bisschen faszinierender, irgendwie mysteriöser.
Und da ist es schön warm und das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und wir reden gleich weiter in dieser Sendung über Leben im All. Gibt es da draußen vielleicht nicht nur Mikroben, sondern auch außerirdische, extraterrestrische, hochentwickelte Zivilisationen, technisierte Zivilisationen? Welche Hinweise gibt es darauf? Wir fragen uns, welchen philosophischen Einfluss, welche Folgerungen daraus dann entstehen für die Menschheit, wenn es tatsächlich da draußen noch anderes Leben gibt und es auch von der Astrobiologie zweifelsfrei bestätigt wird. Und wir stellen die Gretchenfrage, was ist mit den UFOs? Über all das und mehr reden wir gleich in dieser Sendung, aber nur für Abonnenten von Exomagazin TV, für Abonnenten auf unserer Webseite. Wohlgemerkt, für alle anderen Zuschauer ist jetzt hier Schluss. Ich danke euch hier auf YouTube und wenn ihr weiter zugucken wollt, dann geht auf die Webseite exomagazin.tv und wie ihr dort Mitglied werdet, erfahrt ihr auch unter dem eingeblendeten Link. So long, bis bald.